Ja, bevor ich weitermache mit dem Thema Heilung, möchte ich noch etwas über das Thema Sprachenrede sagen. Nein, möchte ich diesmal nicht. Also es wird gleich darum gehen, dass Heilung Gottes Wille ist, aber ich möchte noch auf etwas eingehen, was uns Schwierigkeiten machen kann als Christen und vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten macht und was wieder etwas mit diesem Überintellektuellen zu tun hat und damit, dass wir einfach nicht alles verstehen können. Und gerade in der Pause mit Inga? Tina, genau. Tina. Ich dachte, die heißt Annika. Aber die, okay, und die Inga heißt Tina. Okay. Okay. Jedenfalls, also, und sie hatte irgendwie gesagt, wie ja Andrew Womack hat irgendwie was ganz anderes gesagt und das kriege ich irgendwie nicht zusammen. Und das ließ sich da gerade eigentlich, fand ich, noch recht gut erklären und ich habe trotzdem nochmal irgendwie dann darüber nachgedacht und wie oft das irgendwie so ist, dass wir Sachen nicht zusammenkriegen können, die beide in der Bibel stehen. Und ich habe gestern noch mit Paddy irgendwie eine ganze Weile irgendwie da gesessen, also ich glaube, wir sind um 2 ins Bett gegangen, was eigentlich nicht weiß ist, wenn man am nächsten Tag ein Tagesseminar zu verrichten hat, irgendwie aber was trotzdem manchmal einfach dran ist. Und wir... ich werde dir einen ähnlichen Dienst mal erweisen, wenn ich irgendwo auf deinem Tagesseminar bin. Und wir haben unter anderem über Brand Manning geredet und Paddy hat gestern so ein Zeugnis hier auch gegeben, wie dass sie denn gerade mit Pasquina Brand Manning liest irgendwie und dass es irgendwie etwas ist, was ihn zu Tränen gerührt hat und sehr angesprochen. Und ich stehe auch total auf Brand Manning. Und Brand Manning kommt aus einer theologischen Richtung, aus der ich überhaupt nicht komme. Also alles, was ich hier sage oder vieles von dem, was ich sage, ist extrem glaubensbewegt und ich zitiere die ganze Zeit Kenneth Hagin und Smith Wigglesworth und diese ganzen Glaubenshelden. Und er ist irgendwie aus der katholischen Richtung und sagt eigentlich was völlig anderes, ne? Und sagt irgendwie, wir kommen arm zu Gott irgendwie als Bettler, irgendwie wir haben nichts zu geben und wir haben es nötig, irgendwie, dass Gott uns alles gibt. Und der hat mich total fasziniert. Echt, ich liebe den Mann. Ich habe alle seine Bücher gelesen. Irgendwie manche habe ich sogar mehrfach gelesen oder zumindest mehrfach reingelesen, vielleicht dann nicht ganz gelesen. Ich lese viel katholische Theologie, jedenfalls phasenweise und bin also von manchen praktischen Dingen her näher am Katholizismus dran irgendwie als an der charismatischen Bewegung. Nee, muss man ja ehrlich mal sagen. Ne? Und merken wir, dass beides irgendwie in mir drin ist. Ne? Auf der einen Seite Glaubensbewegung und ich habe alles in Christus und auf der anderen Seite irgendwie diese eher katholischen Sachen. Ich bin arm und brauche alles irgendwie von Gott. Und ich möchte noch nicht mal versuchen, diese Spannung aufzulösen, sondern möchte euch einfach mal darauf vorbereiten, dass es sein kann, dass ich irgendwie aus beiden Systemen irgendetwas daraus predige und dass es zwar intellektuellen Widerspruch sein wird, den unser Verstand irgendwie kaum auflösen kann, aber dass wir es auch gar nicht auflösen müssen, weil beides im Wort drin ist und Gott uns auf beide Sachen segnen kann. Und gerade irgendwie in der Zeit, als ich mich am allermeisten irgendwie mit Proklamation beschäftigt habe irgendwie und jeden Morgen meine Proklamation wie verrichtet habe, irgendwie ich bin toll und ich bin stark und ich bin heilig und herrlich und geheilt und so und alles Mögliche, hat Gott mich in eine Meditation reingeführt über die erste Seligpreisung. Und ich hoffe, ob ihr die im Kopf habt, irgendwie da sagt Jesus, glücklich sind, die arm sind vor Gott, denn ihrer ist das Himmelreich. Und glücklich, griechisch Makarios, ist echt ein starkes Wort. Wenn ich irgendeine andere Übersetzung finden müsste als glückselig oder glücklich, würde ich sagen beneidenswert. Beneidenswert sind die, die arm vor Gott sind. Jetzt ist arm kein entspanntes Wort, sondern echt etwas, wogegen jeder Glaubensprediger predigen würde. Nämlich arm ist im Griechischen irgendwie, das ist eine Armut, die dich in die Knie treibt. Das ist eine Abwesenheit von allem. Du hast von nichts genug und bist also wirklich arm im wörtlichsten Sinn. Du kannst dir nichts kaufen, du kannst dir nichts leisten, du hast gar nichts. Und ich habe irgendwie Jesus gefragt, Mensch, ey, wie kann das sein, dass sowas in dein Buch reingekommen ist, irgendwie, wo wir doch alle irgendwie so glaubensbewegt sind. Und ich habe ihn gefragt, wieso soll ich glücklich sein, wenn ich arm bin, ne? Und habe irgendwie also mehrere Wochen irgendwie immer nur über diesen Vers irgendwie meditiert und mir von Gott irgendwie meine Armut zeigen lassen. Und ich bin auf eine ganz andere Schiene irgendwie dadurch gekommen, dass ich einfach gemerkt habe, ja, es stimmt, ich habe in mir überhaupt nichts. Ich habe in mir nichts vorzuweisen. Und es wird nicht mein großer Glaube sein, es wird nicht irgendwie mein tolles Proklamationsleben sein, es wird nicht mein tolles Gebetsleben sein, sondern es ist irgendwie letzten Endes wirklich die Gnade Gottes und ich bin bedürftig, etwas von Gott zu empfangen. Und das ist unheimlich schwer, das zu verstehen, irgendwie, dass du gleichzeitig superreich sein kannst und arm sein kannst. Und trotzdem ist beides im Buch. Und wir sollten nicht vergessen, wie das die Bibel kein theologisches System lehrt, sondern dass die theologischen Systeme sich auf die Bibel stützen. Die sind aus der Bibel rausgekommen und es sind menschliche Erklärungsversuche. Aber es kann irgendwie sein, wie dass das eine stimmt und dass das andere genauso stimmt und dass beides zu den gleichen Resultaten führt. Und ich bin gerade irgendwie draußen mal rumgegangen und ich dachte irgendwie an die Sendschreiben in der Offenbarung, wo der Apostel Johannes irgendwie an 7 Gemeinden in Kleinasien schreibt. Und er schreibt irgendwie an die eine Gemeinde, nämlich in Smyrna. Das ist Offenbarung 2, ab Vers 9. Da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut und doch bist du reich. Und ich dachte so, ja, das ist Glaubensmessage. Du kommst wie in der Gemeinde, die ist bedrängt, die ist äußerlich arm und du predigst, nein, ihr seid reich in Christus, euch sind alle Schätze anvertraut, ihr habt alles, was ihr braucht und nehmt das im Glauben an. Und genau das irgendwie, was hier in diesem Seminar irgendwie sehr oft vorkommen wird. Und dann ein paar Kapitel weiter in Offenbarung 3, dann schreibt er an die Gemeinde in Laodicea, du behauptest, ich bin reich und wohlhabend und nichts fehlt mir. Du weißt aber nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist, arm, blind und nackt. Und denkst, Alter, was ist das für ein Armutsprediger, der da irgendwie vorbeikommt? Und dennoch ist es beides Male der gleiche Apostel Johannes. Und was ich einfach glaube, ist, dass die Bibel im besten Sinne kontextsensitiv ist, wie Microsoft sagen würde, und sich auf den Menschen in seiner momentanen Situation bezieht. Und dass irgendwie Gott unterschiedlich mit uns umgehen kann. Und ich unterstreiche jede Glaubensaussage und predige das oft und sage das Leuten oft, ey, hör auf mit deiner ganzen Armutsmentalität irgendwie und fang an zu glauben und fang an zu proklamieren, Homologeo, ne, irgendwie das Gleiche sagen, das ist das, was wir als Bekennen übersetzen, wir sollen das Gleiche sagen, was Gott über uns sagt, wir sollen sagen, ich bin gesund und alles Mögliche. Und dann sehe ich aber irgendwie auch andere Leute, die sind irgendwie total krass irgendwie in diesem Glaubenszeug irgendwie unterwegs und erzielen überhaupt keine Resultate und es ist einfach nur bla 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 irgendwie, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, bla bla irgendwie und ich bin alles Mögliche und ich bin ein Segen und so. Und ich glaube irgendwie, dass Gott irgendwie, wenn er durchkommen würde, durch diese fromme Fassade, diesen Leuten sagen würde, Alter, du bist arm, du bist ja nackt, du bist bloß, du bist echt eine arme Pfanne und erkenne einfach mal, wie sehr du mich eigentlich brauchst. Und für mich ist das ein total wichtiges Versatzstück irgendwie so zur Glaubensbewegung, ne? Dass wir nicht die Heilsmittel in unserer Hand haben. Da gab es irgendwie im 3. Jahr, 4. Jahrhundert schon mal einen ganz großen Streit drüber. Augustinus gegen Pelagius war das, glaube ich, wo die einen gesagt haben, so ja, wir haben die Heilsmittel in der Hand. Und die anderen haben gesagt, so nein, irgendwie haben wir nicht. Und es ist immer noch Gottes Gnade. Und manchmal kommt mir das irgendwie so vor, irgendwie wenn ich Glaubenssachen lese und in Glaubenssachen lehre, dass wir die Heilsmittel auf einmal in unserer Hand haben. Jesus ist gestorben, deswegen steht uns alles zu und ich kann alles irgendwie herbei wünschen und proklamieren, was ich irgendwie gerne möchte. Und es stimmt und es stimmt nicht. Und deswegen kann es irgendwie sein, irgendwie, dass Gott irgendwie zu Leuten sagt, irgendwie, fang an für deine Heilung zu glauben und nimm das an. Und es kann sein, irgendwie, dass du zu anderen Leuten, die schon richtig gut unterwegs sind in diesem Glaubenszeug, sagt, ey, du hast 11 Jahre irgendwie proklamiert und keine Ergebnisse. Und vielleicht ist es dran, irgendwie mal zu erkennen, dass du bedürftig bist. Und vielleicht ist es dran, irgendwie einfach mal zu sagen, ja, Gott, ich bin arm, ich bin enttäuscht von dir. Ich habe irgendwie so viel richtige Sachen gemacht und es hat nicht geklappt. Und vielleicht ist es echt dran, irgendwie einfach mal zu sagen, ja, das bringt mich zu dem Punkt, irgendwie, ich brauche einen Erlöser. Ich kann es irgendwie von mir nicht, irgendwie, ich kann es nicht schaffen, irgendwie das herbeizuwünschen und herbeizubeten oder sonst etwas. Und einfach mal diese Armut zuzulassen, die einen in die Knie zwingt und einfach sagt, hey, ich habe nichts, Gott, bitte begegne mir, bitte begegne mir. Und es ist klar, solche Sachen sind verstandesmäßig nicht nachzuvollziehen. Und ich glaube, dass es einfach wie daran liegt, irgendwie, dass Gott irgendwie jeden Menschen sieht, in der Situation, in der er gerade ist, und mit jedem Menschen individuell umgeht. Und dass es nicht cool ist, irgendwie alles irgendwie über eine Theologie zu scheren und irgendwie zu sagen, genau so ist Gott irgendwie und genau so ist mir die Bibel zu verstehen und so ist Glauben zu verstehen, wenn es auch irgendwie noch einen ganz anderen Zugang dazu gibt. Und den Reichtum der Schrift irgendwie zu knacken, heißt irgendwie, dass wir Ja sagen dazu, dass es immer eine Bibelstelle gibt, die nicht in unsere Theologie passt. Und die irgendwie sagen kann, ja, stimmt, es ist so, wie ich das denke, aber es kann auch ganz anders sein. Und dann bist du nämlich wieder irgendwie in dieser Sache eigentlich drin, irgendwie, dass Gottes Ziel ist, Vertrauen aufzubauen und nicht irgendwie was Intellektuelles aufzubauen. Und ich bin mittlerweile super skeptisch gegenüber allen theologischen Modellen und Systemen. Und gerade wenn das so richtig super geschlossene sind, die jede Frage beantworten können, kann ich da nicht mehr dran glauben. Irgendwie. Ich glaube nicht, irgendwie, dass wir Gott irgendwie jemals irgendwie intellektuell völlig erfassen werden. Sondern es wird immer etwas geben, was in unserem Schuh drückt. Ich glaube zum Beispiel, irgendwie, also wir haben so einen Glaubenskurs irgendwie oder einen Heilungskurs irgendwie in Remscheid, mehrere mache ich da mittlerweile sogar, und wir haben jetzt wie letztes Mal irgendwie zusammengesessen und haben Sachen aus der Apostelgeschichte gelesen, und da ist eine Stelle drin, irgendwie, die kann ich mir theologisch nicht erklären. Ich glaube ganz fest irgendwie, dass Gottes Wille ist, zu heilen, und dass Gott niemals irgendwie jemanden krank macht. Und trotzdem lese ich dann Apostelgeschichte, ich weiß gar nicht mehr, wo es steht, irgendwie in den Zehnern irgendwo. Herodes hatte gepredigt irgendwie, und alle Leute sagen, boah, super, irgendwie, das ist ein Gott, der da geredet hat. Und er gibt Gott nicht die Ehre. Und dann heißt es, dann kam der Engel des Herrn und schlug ihn, und er starb wurmzerfressen. Ich sag so, Alter, hart. Und ich kann es nicht erklären. Der Engel des Herrn kommt. Und das kannst du jetzt nicht mehr sagen, wie alttestamentlich irgendwie, da denkt man, Katastrophe passiert irgendwie, das muss irgendwie von Gott gewesen sein, weil man den Teufel nicht kennt. Ich meine, das waren Leute, die kannten den Teufel, die haben den ausgetrieben und alles. Und trotzdem ist da irgendwie der Engel des Herrn. Und das ist ganz deutlich irgendwie vom Alten Testament her eine Theophanie, wie man so schön sagt, eine Sichtbarwerdung Gottes irgendwie, der immer, wenn da vom Engel des Herrn geredet ist im Alten Testament, dann kam auch gleich Anbetung, und er hat sich's gefallen lassen. Und es war wirklich Gott selber, der den Menschen da entgegengetreten ist. Und dann macht er da irgendwie sowas, was meine Theologie total beleidigt. Und ich will nicht sauer irgendwie darüber sein, bin ich auch nicht. Irgendwie, ich nehme das einfach an irgendwie und sage, gut, es gibt halt Sachen, die kann ich echt nicht erklären. Und Gott ist immer ein ganzes Stückchen größer als meine Theologie, und vielleicht werde ich irgendwann im Himmel verstehen, wie das alles irgendwie gemeint ist und wie das alles zusammenpasst. Aber momentan, wie hier auf dieser Erde, lehrt es mich Demut und lehrt es mich irgendwie zu erkennen, irgendwie, dass mein Erkenntnis immer stückweit ist, dass ich niemals irgendwie alles verstehen werde und dass ich auch niemals in meinem Leben mit einem einzigen Modell auskommen werde. Und ich selber habe in meinem Leben so oft die Seiten gewechselt und weiß, dass ich noch einige Male die Seiten wechseln werde. Und ich sage ja dazu, und ich finde das eigentlich eine richtig gute Sache. Ich finde nichts irgendwie trauriger, irgendwie, als wenn Leute wie 40 Jahre in einem Armutsevangelium drin sind und irgendwie alles irgendwie anerkennen, irgendwie, was der Herr ihnen gegeben hat, was der ihnen überhaupt nicht gegeben hat und was total schrecklich ist. Aber auf der anderen Seite finde ich auch irgendwie weniges schlimmer als Leute, die ihr ganzes Leben proklamieren, irgendwelche Wahrheiten Gottes, die überhaupt nicht in ihrem Herzen drin sind, und dann irgendwie im Rollstuhl fahren und sagen, ich bin geheilt, ich bin geheilt, ich bin geheilt, und ich bin irgendwie der Seelenretter schlechthin, habe bloß noch keinen bekehrt und es hat noch keiner gemerkt und so. Das ist genauso Quatsch. Und es ist echt nicht cool, sich an diesem Punkt völlig festzulegen, sondern es ist gut, irgendwie zu sagen, gut, ich werde hin und wieder nochmal meine Theologie ändern, ich werde meine Praxis ändern. Und es ist möglich, mit diesem Spagat hinzukriegen zwischen Glaubenstheologie und katholischer Spiritualität. Und es ist komisch, aber es ist so. Und ich sage das irgendwie extra, weil ich glaube, ich bin hier in einer ziemlich glaubensgeprägten Gemeinde und sowas, und ich bin, wie gesagt, selber ein glaubensgeprägter, du nicht? Okay, du nicht. Und ich bin selber irgendwie so ein sehr glaubensbegeisterter Prediger, irgendwie gerade im Moment. Irgendwie würde ich echt sagen, wenn ich mich hier theologisch einordnen müsste, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall Faith Movement, ganz klar. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das irgendwie in ein paar Jahren ganz, ganz anders irgendwie wieder sein wird. Und ich habe immer noch irgendwie einen. Komm daher. Ich war das schon. Amen. Wir claimen dich. Und einfach, Leute, wir müssen lernen, mit Spannungen zu leben. Und nicht irgendwo da immer zu meinen, dass wir irgendwie alles mit unserem kleinen Gehirn regeln könnten und alles in unser kleines Gehirn reinkriegen könnten und die Weltformel finden könnten, die alles abdeckt, was das Wort sagt. Ich meine, ich selber suche die auch immer irgendwie, von daher kann ich euch verstehen und so, und ich würde auch echt drauf stehen, wenn Gott mir das irgendwie sagen würde. Aber es gibt halt irgendwie immer so Sachen, die passen nicht rein. Die sind in jedem System. Und es geht immer wieder darum, lernen Vertrauen. Lernen Gott zu vertrauen, auch wenn es irgendwie gerade ganz anders aussieht. Und wenn du gerade irgendwie das Gefühl hast, dass es das Leben völlig anders läuft, als Gott sich das vorstellt, lernen es, Gott zu vertrauen. Ja. Und wenn du irgendwelche Bibelstellen findest, die alles durchzustreichen scheinen, was du jemals geglaubt hast, dann lern einfach daran, Gott zu vertrauen. Und um zu wissen, es ist keine Hirnsache, es ist eine Herzenssache. Und du wirst niemals alles zusammenkriegen. Und ich weiß, dass einiges, was ich hier lehre, und wird Leute auf die Füße treten, ne? Und werden sagen, ja, aber ich habe das immer anders gehört bei irgendwelchen anderen Predigern. Ja, kann sein. Und es kann sein, dass der recht hat. Kann aber auch sein, dass ich gleichzeitig auch recht habe. Und ich glaube, der Teufel will immer irgendwie, dass wir uns zwischen zwei Alternativen entscheiden, die eigentlich beide uns gehören. Und er sagt irgendwie, ja, hier, nimm das eine oder das andere irgendwie, und was willst du denn? Hey, ich will beides. Ich will beides. Ich will alles, was gut ist irgendwie. Ich muss mich nicht entscheiden wie zwischen dem einen und dem anderen, sondern Gott kann mir auf alle Wege dienen. Ja, und so kann das echt sein, wie das Gott dich irgendwie da reinführt, irgendwie deine Armut zu erkennen und ans Kreuz zu kriechen und sagen, ich brauche einen Erlöser. Und dann steht auf einmal irgendwie Jesus vor dir. Und es kann irgendwie sein, dass du immer mit so einer Wurmmentalität rumgelaufen bist, was ja bei Jesus-Freaks nicht selten ist. Und dass irgendwie Gott dir sagt, hey, jetzt hör auf, irgendwie da im Staub rumzukriechen und steh auf und bekenne irgendwie, dass Jesus der Christus ist und dein Retter ist. Und es ist das, was für dich macht. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Halleluja. Wo steht das, Pasquina? Oh. Prediger. Ja, und das ist doch komisch, ne? Es ist immer, stimmt, es ist immer Gottes Zeitpunkt, und trotzdem gibt es Zeitpunkte, die sind scheinbar mehr Gottes Zeitpunkte. Er sagt, du kannst immer irgendwie geheilt sein und trotzdem irgendwie, dann kommt irgendwie einmal ein Star-Prediger irgendwie mit der tierischen Salbung und alle werden geheilt. Und dann hast du das Gefühl, ja, es ist vielleicht doch irgendwie ein mehr göttlicher Zeitpunkt gewesen oder was. Hey, und beides stimmt. Beides ist richtig. Halleluja. Ich überschlage hier einfach mal irgendwie so ein paar Seiten in meinem Skript und ja, ich glaube, die werden dann wahrscheinlich Sonntag noch kommen, und möchte irgendwie ein bisschen darüber reden, dass Heilung Teil des Erlösungswerkes Jesu ist. Ich glaube, dass das ein ziemlich einfaches Thema ist, deswegen werde ich jetzt auch nicht richtig lang irgendwie darüber predigen, sondern einfach nur so ein paar Insights geben, so der Herr will und mir Kürze schenkt, wenn nicht, irgendwie dann wird es vielleicht doch lang sein, weil ich mich einfach gerne irgendwie auf den dritten Teil sehr konzentrieren möchte und über den Glauben reden will, weil ich einfach in meinem Geist empfinde, dass das echt ein Knackpunkt für viele Leute ist. Aber wir müssen auf jeden Fall auch darüber reden, dass Heilung ein Teil des Erlösungswerkes ist, denn das ist letzten Endes das, worauf unser Glaube sich aufbauen wird. Jesus war im Gespräch mit seinem Jünger Philippus und sagt ihm, hey, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt also, irgendwie alles, was Jesus gemacht hat, ist eigentlich das gewesen, was Gott gemacht haben wollte. Hebräer 1, Vers 3 sagt mir, dass Jesus das Abbild des Vaters ist, so eine Art Abziehbild, könnte man sagen, wie das, also genau das Gleiche eigentlich aussagt, wer Jesus gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und so können wir mindestens schon mal daher sagen, wie das, wenn Jesus Leute geheilt hat, dann muss es der Wille des Vaters gewesen sein, weil Jesus sich nicht aus dem Willen des Vaters hinaus bewegt hat, und wir schon deswegen sagen können, Heilung muss irgendwie zu diesem Zeitpunkt, mindestens das, muss zu diesem Zeitpunkt her Gottes Wille gewesen sein, weil Jesus es gemacht hat. Nun haben wir ein paar sehr große Heilungsstellen drin im Neuen Testament und eine im Alten, und ich möchte wenigstens kurz nochmal über die reden. Die eine ist 1. Petrus 2, Vers 24, wahrscheinlich so die berühmteste Stelle zur Heilung überhaupt. Wer weiß, was da steht? In seinen Wunden. Und was steht da wirklich? In seinen Wunden seid ihr. In seinen Wunden seid ihr geheilt. Genau, in seinen Wunden seid ihr geheilt. Und es ist ein Vers, der mich lange beschäftigt hat, über den ich echt lange nachgebetet habe und nachmeditiert habe und wo ich immer noch irgendwie drüber nachdenke und nicht irgendwie das Gefühl habe, dass ich es in der Tiefe verstanden habe, in der ich es eigentlich verstehen könnte. Es ist gleichzeitig ein Vers, der uns immer wieder vorgeworfen wird, dass wir ihn falsch auslegen würden. Wir sagen, es heißt, dass wir alle in Jesu Wunden geheilt sind. Und dann kommen natürlich irgendwie immer andere Christen und schreiben Bücher dagegen und sagen so, nein, das kann man so nicht verstehen. Der 1. Petrus 2, Vers 24 ist geschrieben in einem Zusammenhang von Sündenvergebung hinein. Und es geht in diesem Vers nicht um Heilung, sondern es geht um Sündenvergebung. Und so fängt das Ganze auch an mit, er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. 25, denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Und mich trifft sowas immer, ne? Wenn mir jemand schlechte Theologie vorwirft und sagt, hey, du zitierst aus dem Zusammenhang, dann muss ich immer wissen, ob ich das wirklich irgendwie aus dem Zusammenhang zitiere oder ob das stimmt, irgendwie, was ich sage. Und so habe ich das zum Anlass genommen, nochmal richtig tief ins Wort reinzugehen und rauszufinden, ob es jetzt der Wahrheit entspricht, was ich da sage und predige, oder ob es nicht der Wahrheit entspricht. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, ist das griechische Wort, das für heilen verwendet wird da. Es gibt drei wichtige Worte für Heilung im Neuen Testament. Das eine ist Iaomai, dann gibt es Therapeio und es gibt Sozo. Sozo hat noch eine Verstärkungsform, Diasozo, und ist das häufigste Wort, das irgendwie da auftaucht. Und jetzt im 1. Petrus 2, Vers 24 steht Iaomai. Und ich habe das nachgeschlagen. Iaomai, genau. Das ist ein bayerisches Wort. I-A-O-M-A-I. I-A-O-M-A-I. I-A-O-Mai. Es taucht 26 Mal auf im Neuen Testament, davon 4-mal nicht in einem direkten Zusammenhang mit körperlicher Heilung. Eine Stelle ist halt hier in Petrus' Brief, dann noch einmal oder zweimal noch in Apostelgeschichte und im Evangelien. Und selbst von diesen 4-mal sind 3-mal eigentlich im Zusammenhang, dass Jesus oder die Apostel über Heilung geredet haben und dann wird Iaomai verwendet, sodass man eigentlich aus dem Zusammenhang schließen kann, dass es da auch um Heilung ging. Es ist in der ganzen griechischen Antike irgendwie, das ist ja dann das Nächste, was wir irgendwie als Theologen dann checken, wie das Wort irgendwie in der Antike verwendet wurde. Es ist immer für körperliche Heilung verwendet worden. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es eine Fundstelle bei Plato, wo es irgendwie darum ging, dass ein Schuh geheilt wurde, also repariert wurde. Dann ist halt mal figürlich irgendwie verwendet worden. Aber es war eigentlich total klar, Iaomai kann im Grunde genommen nichts anderes heißen als körperliche Heilung. Und wenn Petrus etwas anderes hätte sagen wollen, als in seinen Wunden sind wir körperlich geheilt, dann hätte er eigentlich ein anderes Wort verwenden müssen. Schon das Wort alleine sagt, dass es sich hier um körperliche Heilung gehandelt hat. Kann man sich natürlich jetzt immer noch fragen, warum kommt das dann jetzt im Zusammenhang mit Sündenvergebung? Und dann wissen wir natürlich als schlaue Leute, dass Petrus sich das nicht selber ausgedacht hat, sondern dass er eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert hat, nämlich Jesaja 53, eine wunderbare Stelle. Und da heißt es folgendermaßen, ab Vers 2. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns verirrt wie die Schafe, jeder ging für sich seinen Weg, doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Also was Petrus da zitiert, ist genau das Gleiche, wie was Jesaja halt gesehen hat, irgendwie in einer prophetischen Schau irgendwie auf Jesus, nämlich dass Jesus gekommen ist, um Krankheit von uns zu nehmen und Schuld von uns zu nehmen. Es ist also irgendwie so eine, im Englischen würde ich sagen, Package-Deal, also so eine, wie gesagt, kann man das übersetzen? Eine Paketlösung, so eine Komplettlösung, irgendwie etwas, was zusammengebunden ist, was man nicht irgendwie einzeln kriegen kann. Und Jesaja hat das Kreuz irgendwie vor sich gesehen und hat gesehen, dass das passieren wird. Es wird einer kommen, der lädt unsere Schuld auf sich, unsere Sünde lädt er auf sich, aber er lädt auch unsere Krankheit auf sich. Und du kannst im Grunde genommen nicht das eine haben ohne das andere. Und das ist im Grunde eine Frechheit irgendwie, dass wir heutzutage immer gerne für das eine nehmen, nämlich die Sündenvergebung und uns darauf freuen, im Himmel eine Zukunft zu haben ohne Krankheit. Aber dass wir die andere Sache, für die Jesus genauso gestorben ist, nämlich dass die Heilung von Krankheiten, dass wir diese Sache nicht annehmen. Es gehört beides zusammen. Und deswegen bringt Petrus das auch beides irgendwie in diesem Zusammenhang. Und wenn das immer noch nicht reichen würde, könnten wir dann mal zu Matthäus 8, Verse 16 und 17 gehen. Und da heißt es, als es Abend war, brachte man viele kranke und von allerlei Dämonen besessene Leute mit zu Jesus. Und er trieb die Dämonen aus und heilte die Kranken. Und dann dachten seine Jünger nämlich an das Wort wie aus Jesaja, nämlich in seinen Wunden sind wir geheilt. Und das ist jetzt vor unseren Augen passiert. Und sie haben das nicht irgendwie gedacht, als Jesus gesagt hat, okay, dir sind deine Sünden vergeben, sondern sie dachten an dieses Wort, als sie gesehen haben, dass Jesus Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Und da wussten sie, genau, jetzt ist das passiert, was Jesaja da schon wie vorausgesagt hat, was also eigentlich endgültig den Sack zumachen sollte, dass wir ganz klar wissen, 1. Petrus 2, Vers 24 hat von Krankheit geredet, weil Jesaja von Krankheit geredet hat und weil im Matthäus-Evangelium die Jünger an diese Stelle gedacht haben, als sie diese Austreibungen gesehen haben und die Heilung gesehen haben. Also es ist definitiv eine Stelle, die uns Heilung zuspricht. Das Einzige, was Petrus geändert hat in diesem Zitat, ist die Verbform. Jesaja sagt, in seinen Wunden sind wir geheilt, und Petrus benutzt es irgendwie für eine Predigt und sagt, in seinen Wunden seid ihr geheilt. Aber das ist auch wieder der einzige Unterschied, der zwischen Petrus und Jesaja besteht, sodass wir also wirklich sagen können, sagen müssen irgendwie sogar, dass Heilung etwas ist, was uns gehört durch die Leiden Jesu. Ich finde, das, was Jesaja beschrieben hat in seinem 53. Kapitel, ist die tiefste Beschreibung des Opfertodes Jesu, der überhaupt in der Bibel ist. Ich meine, man kann die Enden der Evangelien lesen, und das ist ganz schön heftig, was da beschrieben worden ist, aber auch die Enden der Evangelien zeigen eigentlich nur, was äußerlich passiert ist, während Jesaja uns einen Blick gibt, was in der geistlichen Welt passiert ist und was man gesehen hätte, wenn man mit einem offenen Spirit vor dem Kreuz gestanden hat. Ihr habt da das Poster hängen von der Passion Christi. Den Film immer noch nicht gesehen. Ich möchte ihn gerne mal sehen, aber ich traue mich nicht. Ich habe echt. Ja, ich weiß, aber ich weiß das schon. Also es ist bestimmt ein Hammerfilm, aber ich mag mir eigentlich nicht angucken, wie mein bester Freund in Stücke gehauen wird und sowas. Ey, würde ich mir auch nicht gerne angucken, wenn das einer mit einer Frau gemacht hätte, und ich gucke mir nach das Handyvideo an oder sowas. Ey, geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich das packen würde. Aber ich glaube, irgendwie egal, was dieser Film porträtiert und zeigt, es wird nicht das zeigen können, was wirklich passiert ist am Kreuz von Golgatha. Und wenn du mit geistlichen Augen da gestanden hättest, dann hättest du was anderes gesehen. Dann hättest du nicht gesehen, dass irgendwer da ans Kreuz genagelt wird, sondern hättest du gesehen, wie der Sohn Gottes an das Kreuz kommt und wie auf einmal, von einem Moment auf den anderen, alle Sünde der Welt da drauf gelegt wird. Und es steht da ja irgendwie eines von Jesu letzten Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ja, warum wird er ihn wohl verlassen haben? Weil da nicht mehr irgendwie Jesus Christus, Gottes Sohn, hing, sondern da hing auf einmal die personifizierte Sünde. 2. Korinther 5, 21 sagt das, er hat den, der von keiner Sünde zur Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Also er hat in einem Moment Jesus zur Sünde selbst gemacht. Und ich glaube, Gott musste sich voll Ekel abwenden vor seinem eigenen Sohn, der da gehangen hat und nicht mehr er selber gewesen ist. Und wenn Jesaja da sagt, er hatte keine schöne und edle Gestalt, dass wir ihn anschauen mochten, da meint er nicht irgendwie, dass Jesus zu Lebzeiten, also als er hier auf dieser Erde war, nicht, dass er jetzt nicht mehr leben würde, aber dass Jesus in seinen Erdenzeiten hässlich wie Picasso war, sondern hat er Jesus am Kreuz gesehen, und er hat gesehen, wie in einem Moment alle Krankheit der Welt auf ihn geladen worden ist. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht mehr schön ausgesehen hat. Ich meine, dann hing da jemand, der jeden Tumor irgendwie am Leib hatte, der jemals irgendwie die Menschen befallen würde, und jede Grippe und jede Magersucht und alles Mögliche, was an Krankheiten da ist. Ich glaube, man konnte sich das nicht angucken und sagen, das hat nichts mehr Menschliches an sich gehabt. Da hing alle Krankheit der Welt dran. Und deswegen glaube ich mir, dass Jesaja eigentlich in dieser Vision wie etwas gesehen hatte, wie was Mel Gibson nicht sehen konnte oder nicht porträtieren konnte, wie was auch kaum einer sich irgendwie vorstellen kann, dass er nämlich gesehen hat, was geistlich wirklich in diesem Moment passiert ist. Und ich glaube, dass es viel schrecklicher war, als irgendwie ein paar Nägel durch die Finger zu kriegen. Dass es viel schrecklicher war, als eine Dornenkrone zu kriegen und da irgendwie zu verbluten. Viel schrecklicher ist das, was geistlich da in diesem Moment passiert ist. Und vielleicht könnt ihr da mal drüber nachdenken und meditieren und bitten, Gott zu bitten, euch zu zeigen, wie das ausgesehen hat, was da an diesem Kreuz gehangen hat. Und es wird schlimmer sein, irgendwie als alles, was in der Passion gezeigt worden ist. Und es wird euch zeigen, wie tief eigentlich das Opfer gewesen ist, das Jesus Christus gebracht hat. Und wir können doch nicht sagen, wie das jemand, der das irgendwie gemacht hat, dass wir dann das eine haben wollen und das andere nicht. Ich glaube, es ist eine moralische Verpflichtung für uns als Christen, uns in Richtung Gesundheit aufzumachen. Es ist nicht die Frage, irgendwie, ob Gott will, irgendwie, dass wir alle geheilt werden oder nicht. Irgendwie, es ist die Frage ist irgendwie, dass oder die Frage ist eigentlich, wie wir das kriegen können, wie was Gott für uns hat. Und es ist unser moralisches Anrecht, aber es ist auch unsere Pflicht, irgendwie alles zu nehmen, was Jesus für uns gekauft hat, dass wir nicht in einem Punkt umsonst gestorben ist. Und das Coole ist ja, wenn du den Gedanken etwas weiter spinnst, dann taucht das im Abendmahl wieder auf. Ich finde die Stelle jetzt nicht, im 1. Korinther steht das, dass wir, Moment, ich muss das doch mal eben raussuchen, das fällt gerade irgendwie doch sehr in meinen Geist rein. Da ist es. 1. Korinther 11, ab Vers 23, ab Vers 17 redet er schon über das Abendmahl Paulus und dann geht's hier weiter. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus der Herr nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig von dem Brot isst und von dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es der Leib des Herrn ist, der zieht sich ein Gericht zu, indem er isst und trinkt. Deswegen sind unter euch viele schwach und krank und nicht wenige sind schon entschlafen. Gingen wir mit uns selbst ins Gericht, dann würden wir nicht gerichtet werden. Und hier ist beides, ne? Es ist das Blut, das vergossen wurde zur Vergebung der Sünden. Und es ist der Leib, der gebrochen wurde. Der Leib, an dem Jesus die Krankheiten an das Kreuz genommen hat. Und ich glaube, irgendwie der Grund, warum Paulus das schreibt, irgendwie, dass deswegen viele von uns schwach sind, weil sie den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt haben oder unterschieden haben, wie die Elberfelder das sagt, ist einfach, dass wir keine Offenbarung darüber haben, was mit dem Leib des Herrn passiert ist. Es ist ja irgendwie ein Zusammenhang mit dem Erkennen des Leibes und des Opfers und dem Schwachsein. Und ich glaube, dass wir viel Offenbarung darüber haben, was das Blut Jesu ausgerichtet hat, dass es vergossen ist und wir zur Vergebung unserer Sünden und dass wir uns seinem Abendmahl auch immer super darüber freuen können und wissen, dass Jesus den Weg frei gemacht hat, aber dass viele von uns das Opfer des Leibes nicht mehr richtig wertzuschätzen wissen und nicht sehen, dass Jesus mit seinem Leib die Krankheit an das Holz des Kreuzes getragen hat. Und dass viele Krankheit in der Gemeinde nicht daher kommt, weil Leute sündig irgendwie im Abendmahl teilnehmen, sondern weil sie sich bei ihrer Prüfung ihres eigenen Herzens nicht erkennen können, dass Jesus seinen Leib hat zerschlagen lassen für die Heilung von Krankheiten. Und es ist ein Erkenntnisding, warum so viele Leute in der Korinther-Gemeinde krank waren und nicht irgendwie das Vollmaß ihrer Jahre erlebt haben. Es hat nichts irgendwie damit zu tun, dass die falschen Leute da waren, sondern dass sie nicht erkannt haben, was das Opfer Jesu eigentlich bedeutet. Oder nur die eine Dimension davon empfangen haben, aber nicht die andere Dimension davon empfangen haben. Und es ist ein total großes Geheimnis eigentlich, was wir im Abendmahl feiern. Und wie das ist auf der einen Seite die Vergebung der Sünden, ist das aber auf der anderen Seite auch irgendwie ein Symbol dafür ist, wie das Christi-Leib zerschlagen wurde, weil er die Krankheit der Sünde der Welt mit sich ans Kreuz genommen hat. Und es hat irgendwie, als ich das gelesen habe und zum ersten Mal eine Offenbarung darüber gekriegt habe, dass mein Verhältnis zum Abendmahl echt total verändert. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben alleine ein Abendmahl gemacht, irgendwie dann damals, jetzt schon ein paar Monate her, und habe lange irgendwie das Brot in der Hand genommen und gesagt, hey, ich will das unterscheiden, ich will das wertschätzen können, ich will wertschätzen können, dass dein Leib für mich zerbrochen worden ist. Und es hatte zum ersten Mal irgendwie wirklich eine Bedeutung für mich bekommen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht sogar heute noch mal ein Abendmahl feiern hier oder sowas. Das ist ja auch irgendwie ein schönes Symbol, irgendwie was vielleicht jetzt in diesen Heilungsdienst und diese Heilungssache irgendwie reingehört. Aber ich glaube, wenn wir wollen, dass wir zu dieser geistlichen Kraft kommen und dass wir starke Gemeinden haben, in der es möglicherweise gar keinen Kranken mehr gibt, dann wird es nötig sein, irgendwie das Opfer Jesu komplett wertzuschätzen und nicht nur sich über den Blutteil zu freuen und die Sündenvergebung und den Bund, sondern sich auch irgendwie darüber zu freuen, dass der Leib zerbrochen worden ist für mich. Oh, Halleluja, Korea, Shetria, Mokore, Sietria, Shakuro, Tientria, Kiriaste. Ja, da könnte man echt in die Anbetung kommen, irgendwie so langsam. Jesus, ich danke dir dafür. Zwei Verse, oder zweimal kommen jetzt zwei Verse, die eigentlich irgendwie fast alles beinhalten, was du über Heilung wissen musst und dir eigentlich Glauben geben könnten, um Heilung für dich selber zu empfangen. Ich habe es gerade schon gesagt, dass es drei griechische Wörter gibt und das stärkste oder häufigste auch vorkommende ist Sozo. Und Sozo heißt im Grunde genommen retten in der absolut umfassendsten Form. Es kann heilen bedeuten, es kann retten im Sinne von erretten bedeuten, es kann bewahren bedeuten. Und im klassischen Griechisch gibt es noch eine weitere Bedeutung, nämlich Bewahrung einer inneren Struktur, die jetzt so im Neuen Testament nicht auftaucht. Was also bedeuten kann, dass ein Staatswesen innerlich stabil bleibt, dass ein Mensch in seiner seelischen Substanz stabil sein kann, was also auch in diesem Sozo-Wort drin ist, was also im Grunde genommen alles irgendwie bedeutet, was mit göttlichem Segen zu tun hat, mit Wohlergehen zu tun hat. Sozo könnte sogar irgendwie als eine Rettung aus Armut angewandt werden. Und es ist im Grunde genommen ein totales griechisches Universalwort, was Heilung, Rettung und alles Mögliche heißt. Rettung einfach im umfassendsten Sinn des Wortes. Deswegen ist das manchmal ganz cool, irgendwie, wenn ihr eine griechische Konkordanz habt vielleicht oder eine Elberfelder mit Sprachschlüssel, damit müsste das auch gehen, einfach mal Sozo entlang zu gehen, einfach mal sich jeden Vers anzuschauen, wo Sozo drinsteht im Neuen Testament, um zu gucken, wie tief eigentlich die Errettung geht. Und ich finde, dass man das Evangelium ganz gut in zwei einzelnen Versen zusammenfassen könnte, wenn man diese Bedeutung von Sozo kennt, nämlich Johannes 3, Verse 16 und 17. Johannes 3, Vers 16 kennt wahrscheinlich jeder und 17 ist auch nicht schwer auswendig zu lernen. Kann das jemand auswendig oder hat jemand gerade eine Bibel da? Beides. Okay, also so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder dann ihn glaubt, nicht zu Schanden werde, sondern ewiges Leben habe. Und Vers 17.
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesetzt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn so zu werde.
Genau, dass die Welt durch ihn gerettet, so zu werde. Also dass die Welt durch ihn im umfassendsten, möglichsten Weise gerettet wird. Dass die Welt gerettet wird von Sünde, von Tod, von Hölle, dass die Welt aber auch gerettet wird von Krankheit, dass Bewahrung da ist und dass Gott uns einfach im umfassendsten Sinne überhaupt begegnen kann. Ich finde, in diesen beiden Versen ist im Grunde genommen wirklich das ganze Evangelium drin, wenn wir einmal in das hineinkommen, was Sozo wie an Tiefe wirklich bedeutet. Und zwei weitere Verse, die alles aussagen über Heilung. Wir wissen, dass Jesus in seinem irdischen Dienst Menschen geheilt hat. Das ist eine historische Tatsache, da kann man eigentlich gar nicht drum rumkommen. Leute, die versuchen, seine Heilungswunder wegzudiskutieren, geben dabei, finde ich, immer eine sehr schlechte Figur ab. Jetzt jetzt neulich mal auf so einer atheistischen Seite, wo der versucht hat, alle Wunder Jesu wegzudiskutieren. Ich habe mir bloß die Hochzeit zu Kana angeguckt und dann sagte er so, ja, irgendwie mit der Verwandlung von Wasser in Wein war das irgendwie so, dass die Leute irgendwie damals, irgendwie genau wie wir, ihre Gläser nicht ausgetrunken haben, sondern dass unten noch so ein Rest drin war. Und als sie dann Wasser nachgeschüttet haben, dann hat das immer noch nach Wein geschmeckt. Ja, gut, der Weinexperte, der hat dann halt gelogen. Das ist eigentlich mal echt so geil, wenn Leute versuchen, das irgendwie wegzudiskutieren. Das ist einfach, ist der Hammer, echt. Also manchmal hat das echt so... Genau, also wenn wir einfach sagen würden, das hat alles nicht stattgefunden, hat alles nicht gestimmt, um aber zu sagen so, ja genau, so ist das gelaufen, aber eigentlich müssen wir das noch anders zu erklären, das ist echt irgendwie total hanebüchen. Also wir wissen irgendwie, dass Jesus damals Menschen geheilt hat, Punkt. Das sind historische Tatsachen, das ist so gelaufen. Jetzt nehmen wir Epheser 6, Vers 9 da hinzu und da heißt es, bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und das heißt, was Jesus für einen getan hat, das muss er für jeden anderen tun, sonst ist er doch bei Gott ein Ansehen der Person. Und wenn Jesus es halt damals irgendwie für die Leute getan hat, muss er es auch heute irgendwie für uns tun, weil bei ihm kein Ansehen der Person ist. Dann könnte man immer noch sagen, ja, das hat sich ja geändert. Und es gibt ja irgendwie so Experten vom Dispensationalismus, so heißt das dann, hat Schofield entdeckt, irgendwann vor ein paar hundert Jahren, die sagen, ja, die Kraft zu heilen, die war bei Jesus stark und die hat dann im ersten Jahrhundert aufgehört. Bei den Aposteln war sie schon wesentlich weniger als bei Jesus und dann war sie ganz weg. Und man muss die Apostelgeschichte dann mal lesen und sich dann fragen, wie die Leute darauf kommen, dass es bei den Aposteln weniger geworden ist. Das finde ich total unnachvollziehbar. Da heißt es irgendwie, dass die Leute ihre Kranken auf die Straße gelegt haben, damit der Schatten des Petrus auf sie fallen könnte, damit sie geheilt werden würden. Weißt du, bei Jesus mussten die Leute wenigstens sein Gewand anfassen, um geheilt zu werden, was schon nicht schlecht ist irgendwie so, ne? Aber bei Petrus, mir hat es gereicht, dass der Schatten auf sie gefallen ist. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, da sind 2 Kilometer krank an krank an kranker und er geht einfach nur dahin und wie auf seinem Weg und zum Tempel und sein Schatten fällt auf die Leute und die stehen reihenweise wieder auf. Oder dann irgendwie ein paar Kapitel später heißt es, irgendwie, dass Gott durch die Hände des Apostel Paulus besondere Wunder tat, außergewöhnliche Wunder, nämlich dass sogar Leute geheilt wurden, auf die sie seine Leibbinden, was auch immer das irgendwie genau gewesen ist, aufgelegt haben. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Onabüchs gewesen ist, wie man im Wuppertalerischen sagt, aber irgendetwas, was Paulus durchgeschwitzt hat, haben sie den Kranken geschickt und dann fuhren die Dämonen von ihnen aus und die waren geheilt. Und ich meine, wenn ich das lese, dann kann ich doch nicht ernsthaft irgendwie glauben, dass das aufgehört hat oder so. Die Apostelgeschichte liest sich genauso wie die Evangelien. Apostel sind irgendwo hingegangen, haben jemanden geheilt und dann ist irgendwie tierisch die Wutz abgegangen, dann sind sie in die nächste Stadt, haben irgendwo einen Geist ausgetrieben, dann sind sie da wieder verhaftet worden und es war echt Wunder an Wunder an Wunder, es war total übernatürlich. Also es hat auf gar keinen Fall aufgehört, sowas kann man nicht sagen. Es gibt keine Zeit in der Kirchengeschichte, in der keine Zeichen und Wunder passiert sind. Also klar, es ist weniger geworden im Mittelalter, als die Leute sich über die komischen Sachen Gedanken gemacht haben, aber nur nicht mehr über Gottes übernatürliche Kraft. Aber es hat selbst da nicht ganz aufgehört. Also selbst im Zeitalter der Scholastik, wo man jemand sich mal sehr abfällig darüber geäußert hat und gesagt hat, dass die größte Frage es da gewesen wäre, wie viele Engel auf einem Stecknadelkopf tanzen könnten. Also selbst in dieser Zeit, wie man sich bloß über hochtheoretische Sachen irgendwie unterhalten hat und philosophiert hat, selbst da sind teilweise Wunder passiert. Selbst in der Inquisition irgendwie gab es Erweckungsbewegungen, ne, die dann von der katholischen Kirche verfolgt worden sind, von denen viele auf dem Scheiterhaufen gelandet sind. Aber selbst da irgendwie gab es jede Menge Übernatürliches und Zeichen und Wunder, gerade in den ganzen Mystikerbewegungen. Es gab keine Zeit in der Kirchengeschichte, wo nicht Zeichen und Wunder passiert sind. Und gerade jetzt im 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert erleben wir, dass wieder ein solcher Zuwachs ist und wir an übernatürlichen Wirken, dass wir mit Sicherheit auch in Deutschland wieder Zeiten wie in der Apostelgeschichte erleben werden und die Sachen weiterschreiben werden. Also es hat nicht aufgehört. Man könnte das wäre das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, aber auch dagegen können wir eins sagen. Nämlich ein Vers, den eigentlich alle auswendig können. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Der hat sich nicht geändert. Und wenn er damals geheilt hat, dann heilt er heute noch. Und das ist sogar ein alttestamentliches Prinzip. Malachi 3, Vers 6 sagt, ich, der Herr, ändere mich nicht. Und genauso wissen wir das über Jesus. Er ändert sich nicht. Der hat früher Power gehabt und der hat jetzt Power. Der ist ja nicht tot. Der hat sich ja nicht zurückgezogen, sondern er ist immer noch da und er macht immer noch dieselben Sachen, die er früher auch getan hat. Und deswegen, Leute, diese paar Verse, 1. Petrus 2, 24, Matthäus 8, Vers 16 und 17, Jesaja 53, 3 bis 7, reichen aus, um es zu definieren, dass wir geheilt sind in Christi Wunden. Zwei Verse noch dazu, kein Ansehen der Person bei Gott und Jesus Christus derselbe gestern und in alle Ewigkeit, heißt irgendwie, dass uns das Gleiche zusteht, wie es irgendwie damals gewesen ist und dass Jesus immer noch im Heilungsgeschäft tätig ist und wir das annehmen können für uns. Wir können das für uns annehmen. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann bitte ich dich, lies die Evangelien. 19 Heilungswunder haben wir, die länger ausformuliert sind, plus ohne Ende Heilungen, immer wieder so Stellen, wo es heißt, er heilte alle Leute, die er getroffen hat und die da waren. Also viele hunderttausend Heilungen wahrscheinlich irgendwie in den Evangelien, plus super viel irgendwie noch in der Apostelgeschichte. Und es lohnt sich, sich da rein irgendwie zu versenken und das zu lesen. Und sich dem auszusetzen und das Denken daran zu erneuern, um es immer tiefer irgendwie zu treiben. Ja, Jesus heilt immer noch und Jesus will mich heilen. Jesus hat nicht irgendwie die super Leute geheilt, die er gerade toll fand. Der hat nicht irgendwie aussortiert und gesagt, dich will ich heilen, dich will ich nicht heilen, sondern Jesus hat alle geheilt. Und ich glaube, dass Jesus genauso heute noch alle heilen will. Es ist der gleiche Geist, der damals wie bei Jesus war, der ist heute immer noch tätig und der hat Bock auf genau die gleichen Sachen. Und der Hammer ist ja, die Leute, die uns vorwerfen, das wäre unbiblisch, dass wir an Heilung Sachen glauben, die haben keine Bibelstellen. Aber wir haben jede Menge Bibelstellen. Es gibt so einen Prediger, den ich super finde. Im Moment höre ich den ganz viel. Keith Moore heißt der. Und der sagt das immer so schön, irgendwie, damit etwas biblisch ist, was musst du haben? Er sagt, Bibelstellen. Bitte? 2 Vers 24. Und wir haben einfach, also wir haben viele Bibelstellen, die anderen haben nicht viele Bibelstellen. Du findest keine einzige Bibelstelle, wo Jesus mal jemand krank gemacht hat. Ja, wo er irgendwie mal gesagt hat, okay, du bist so hochmütig, ich glaube, du kannst es mal gebrauchen, ein paar Wochen im Bett zu liegen und empfange. Oder
hat Gott jemanden krank gemacht, damit er ihn dann heilen kann?
Komme später noch zu, hat er nicht gemacht, nein. Und Jesus hat auch zu keinem gesagt, der zu ihm gekommen ist, so, nee, ich kann dich gerade nicht heilen, es ist noch nicht die Zeit dazu und du musst noch irgendetwas lernen. Sondern er hat die Leute geheilt, wenn sie zu ihm gekommen sind. Und das sind die Sachen, auf denen wir stehen. Das ist das Evangelium. Halleluja, das ist das Evangelium. Kurze Pause und danach reden wir über Glauben. Okay, 15.30 Uhr dann. 15.30 Uhr.
Und wenn ich morgen
gemeinsam hier war, oder diese Raum.